Diese Folge wird dir präsentiert von MyDigi Academy, der Lern-App für deine Ausbildung. Mehr dazu am Ende der Folge. Und jetzt viel Spaß.
Wenn du an eine Grenze denkst, siehst du wahrscheinlich sofort so eine Schranke vor dir.
Ja, so das typische Bild.
Genau, du fährst hin, zeigst Papiere, zahlst Zoll und fährst weiter. Aber in der globalen Logistik ist diese klare Linie oft eine ziemliche Illusion. Ein unsichtbarer Stempel entscheidet da plötzlich, ob du tausende Euro zahlst oder halt einfach gar nichts. Willkommen zu diesem Deep Dive.
Und genau dieses unsichtbare System bringt uns zu unserem heutigen Thema, das es wirklich in sich hat.
Richtig. Wenn du gerade deine Logistikausbildung machst, dann spitze jetzt mal die Ohren. Wir haben uns heute für dich durch einen ganzen Stapel von IHK-Prüfungsunterlagen, EU-Gesetzestexten und Zolltarifrichtlinien gewühlt.
Ein ziemlicher Papierberg, ja?
Absolut. Unsere Mission heute ist es, das Thema Präferenzen und Ursprungsnachweise im Import wirklich zu meistern. Das rettet dir später im Büro nämlich nicht nur die Gewinnmarge, sondern das ist auch ein absoluter Punktegarant für deine IHK-Abschlussprüfung.
Auf jeden Fall.
Also, lass uns das mal aufdröseln. Was genau ist denn so eine Präferenz eigentlich?
Simpel gesagt ist das quasi ein VIP-Rabatt beim Zoll. Die EU hat mit über 80 Ländern bilaterale Handelsabkommen geschlossen. Das bedeutet, Zölle werden gezielt reduziert, es gibt bestimmte Quoten oder im Idealfall herrscht schlicht komplette Zollfreiheit.
Das macht in der Praxis ja einen gewaltigen Unterschied. In unseren IHK-Beispielen taucht da immer wieder der Fall Südkorea auf.
Mhm, ein echter Klassiker.
Stell dir mal vor, du importierst eine Maschine für 50.000 Euro. Der reguläre Zollsatz wäre da 2,7%. Aber dank des Freihandelsabkommens mit Südkorea und dem richtigen Nachweis sinkt dein Zoll auf exakt 0%.
Genau.
Das sind einfach mal 1.350 Euro Ersparnis bei einer einzigen Maschine.
Wahnsinn, oder? Wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet, wird total schnell klar, warum dieses Thema für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen so entscheidend ist.
Aber Moment, da muss doch irgendwie ein Haken sein. Wenn ich jetzt eine billige Maschine in China einkaufe und sie einfach über Südkorea nach Europa verschiffe, kriege ich dann diesen Rabatt? Der Zoll sieht doch primär, dass das Schiff aus Korea kommt.
Guter Gedanke, aber genau da schiebt der Zoll natürlich den Riegel vor.
Okay, dachte ich mir.
Es reicht eben nicht, von wo die Ware verschifft wird. Es geht um den zollrechtlichen Ursprung. Der Zoll teilt das grob in zwei Kategorien auf.
Mhm.
Die erste ist vollständig gewonnen oder hergestellt. Das ist selbsterklärend. Also Reis, der in Vietnam gewachsen ist oder Kohle, die in Australien abgebaut wurde.
Klar, das leuchtet ein. Und was passiert, wenn ich Teile aus der ganzen Welt einkaufe und zusammenbaue?
Dann greift Kategorie 2. Die Ware muss ausreichend be- oder verarbeitet worden sein. Ursprung ist quasi wie so die DNA der Ware. Und hier passiert ganz oft der sogenannte Tarifsprung.
Tarifsprung, das klingt nach irgendeiner Akrobatikübung. Was springt da wohin?
Fast. Jedes Produkt hat eine HS-Position. Stell dir das wie eine weltweite Artikelnummer für den Zoll vor.
Okay.
Nehmen wir mal das T-Shirt-Beispiel aus den Quellen. Du importierst reine Baumwolle aus den USA, in der Türkei wird daraus Stoff gewebt und in Marokko nähst du aus dem Stoff dann ein fertiges T-Shirt.
Ursprung ist also wie Backen. Aus einzelnen Zutaten entsteht etwas völlig Neues. Aber teilt der Zoll den Ursprung dann einfach auf? So ein Drittel Marokko, ein Drittel Türkei, ein Drittel USA?
Nein, der Zoll zählt da keine halben Sachen. Durch das Nähen in Marokko ändert sich diese Artikelnummer. Also die HS-Position wechselt von Stoff auf Kleidung. Das ist dieser Tarifsprung.
Ah, okay.
Der Zoll sieht dann, aha, die Nummer hat sich geändert. Also fand der letzte wesentliche Verarbeitungsschritt in Marokko statt. Das T-Shirt hat also marokkanischen Ursprung.
Verstehe, aber warte mal. Wenn der Stoff aus der Türkei kommt und wir mit der Türkei doch auch so ein Handelsabkommen haben, verfällt dieser Bonus dann einfach, nur weil in Marokko genäht wurde?
Mhm.
Das wäre ja wirtschaftlich total ineffizient.
Exzellente Frage. Genau dafür gibt es nämlich den Mechanismus der Kumulierung.
Kumulierung, okay.
Genau. Wenn Vorprodukte aus Ländern stammen, die im selben Abkommensnetzwerk der EU sind, kannst du deren Ursprungseigenschaft quasi aufaddieren. Du nimmst den türkischen Ursprungsbonus virtuell mit nach Marokko, um für das Endprodukt leichter den Status als Ursprungsware zu erreichen.
Ah, clever. Aber bei all diesen Abkommen und HS-Positionen und Netzwerken, Da sehe ich im Büro schon die Papierstapel bis an die Decke wachsen.
Oh ja.
Muss ich wirklich für jedes T-Shirt und jede Maschine beim Zollamt Stempel jagen gehen?
Früher war das tatsächlich so. Da gab es für fast alles das klassische physische Ursprungszeugnis, das EUR.1-Formular.
Oh je.
Das brauchst du für Länder wie die Schweiz oder den Westbalkan auch heute noch. Aber die echte Erleichterung im Arbeitsalltag bringt seit 2017 das REX-System.
REX, also Registered Exporter. Das ist dann quasi wie so ein Dauer-VIP-Pass für den Lieferanten?
Exakt. Der Exporteur registriert sich einmalig beim Zoll, bekommt eine REX-Nummer und darf seine Ursprungserklärung dann einfach selbst auf die Handelsrechnung drucken. Kein Warten auf physische Stempel vom Zollamt mehr.
Das spart massiv Zeit. Wenn ich mir unsere Prüfungsquellen jetzt so ansehe, nach welchen Abkommen suchen die IHK-Prüfer denn am liebsten, um dieses Wissen bei den Azubis zu testen?
A für Großbritannien.
Mhm, wichtig.
Und du musst in der Klausur den Unterschied zwischen dem physischen Euro.1 und der digitalen REX-Rechnungserklärung wirklich fließend erklären können.
Hast du da vielleicht ein Beispiel für eine typische Prüfungsaufgabe, die man erwarten kann?
Ja, eine ganz klassische Aufgabe lautet, prüfen Sie Schritt für Schritt, ob das Produkt EU-Ursprung hat.
Okay.
Da kriegst du dann eine Stückliste mit Bauteilen aus China, den USA und Deutschland vorgelegt. Und da musst du methodisch analysieren. Reicht die Wertschöpfung in Deutschland für den Tarifsprung? Haben wir vielleicht Kumulierung angewendet? Da gehst du echt streng nach Schema F vor.
Okay, methodisch vorgehen ist das eine. Aber ich sehe in unseren Gesetzestexten auch ein ziemlich düsteres Kapitel zum Thema Haftung. Ich höre da schon das große Aber. Was ist denn der Haken in der Praxis?
Die Beweislast. Du als Importeur bist gesetzlich verpflichtet, diese Ursprungsnachweise 3 Jahre lang aufzubewahren.
3 Jahre? Okay.
Wenn der Zoll bei dir im Unternehmen nachprüft und die Präferenz war unzulässig, drohen dir saftige Nachzahlungen des gesparten Zolls und dicke Bußgelder. Und bei Vorsatz sind wir extrem schnell im Bereich der Steuerhinterziehung.
Und das Verrückteste daran ist ja, selbst wenn der Lieferant am anderen Ende der Welt seine eigene Ursprungserklärung auf der Rechnung schlichtweg fälscht, ich hafte als Importeur gnadenlos mit.
So ist es. Der Zoll holt sich das Geld bei demjenigen, den er greifen kann. Und das bist halt du im Inland.
Krass. Was mich zu einem Gedanken bringt, den du heute mal sacken lassen solltest. Wenn du als Importeur komplett mit in der Haftung stehst, völlig egal, was dein Lieferant im Ausland treibt, wie kannst du als Logistiker dann in der Praxis jemals zu 100% sicher sein, dass du dir nicht gerade unwissentlich ein massives Steuerproblem ins Lager holst? Denk da mal drüber nach.
Du lernst gerade für deine Abschlussprüfung oder willst einfach besser durch die Berufsschule kommen? Dann ist MyDigi Academy genau das Richtige für dich. Über 200 Unternehmen und mehr als 5000 Azubis lernen schon mit uns. Passend zu deinem Ausbildungsberuf findest du Lernvideos mit Schritt-für-Schritt-Erklärungen, digitalen Zusammenfassungen und realistische Prüfungssimulationen mit echten Fragen und Lösungen, damit du sicher in jede Prüfung gehst. Teste MyDigi Academy jetzt risikofrei mit 14 Tagen Geld-zurück-Garantie. Den Link findest du in den Shownotes.